Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Hallo, einen schönen guten Abend und willkommen bei Das. Wie schön, Sie auch im neuen Jahr wieder zu begrüßen. Das ganze Team vom Roten Sofa wünscht Ihnen fürs neue Jahr Glück, Gesundheit und auch Gelassenheit, um vieles leichter ertragen zu können. Wir bleiben Ihnen treu und sind zuverlässig jeden Tag um 18.45 Uhr live mit spannenden Gesprächsgästen für Sie da. Heute zum Beispiel der Kultcharakter aus der überaus erfolgreichen Krimireihe Nord bei Nordwest. Cem Ali Gültekin. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa, lieber Cem.
Hallo, grüß dich.
Vielen Dank. Hast du dir, ich meine, wir sind am 2. Januar, du weißt, was kommen muss.
Na.
Hast du dir was vorgenommen fürs neue Jahr?
Ich bin sehr schlecht mit Vorbildern. Ich nehme mir eigentlich nichts vor, weil im Grunde genommen, wenn ich was machen will, setze ich es auch direkt. Ich mache es einfach direkt. Also, ja. warum sagen, ich gehe erst ab Januar ins Fitnessstudio, wenn ich das schon im September machen kann?
Ja, aber man hat ja manchmal, braucht man ja so einen Anlass. Man muss irgendwie sagen, also was ist mit Rauchen? Rauchst du gar nicht?
Nee, ich rauche nicht.
Also dann brauchst du es auch nicht aufzugeben.
Brauche ich nicht aufgeben.
Also, du bist sportlich, also viel Sport brauchst du auch nicht.
Ja.
Zu machen. Nee. Ist sowas wie, also, es gibt ja Leute, die machen so mal einen Fastenmonat Januar, sowas in der Richtung. Also so einen veganen Januar vielleicht. Mhm. Kommt sowas für dich in Frage?
Ich würde das im Sommer machen eher, bei gutem Wetter oder so. Also nee, nicht wirklich. Also, ist nichts für mich, keine Ahnung.
Ich finde das sehr sympathisch, weil ich habe es auch gezogen. Bringt ja auch nichts.
Ja, ist ja weil nach zwei Mal Wochen,
ja genau. Hörst du schon gebrochen.
Genau.
Wie hast du Silvester verbracht oder wie habt ihr Silvester verbracht?
Ganz klassisch mit der Familie. Wir haben, es gab Raclette, das machen wir sehr, sehr gerne, weil wir lieben es. Wir haben einen riesigen Tisch, da sitzen dann unzählige Menschen und dann jeder mit seiner kleinen Pfanne und so. Das macht es sehr gesellig und macht sehr viel Spaß.
Wie viele Pfannen hast du jeweils? Zwei oder eine?
Ich habe tatsächlich nur eine, weil ich bin natürlich Gastgeber und deswegen übergebe ich natürlich den anderen.
Ja, du bist ja so nett.
Ja,
das ist ja.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Das kleine Comedy-ABC, wie man auch selber lustig werden kann, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Ne? Also, wir haben auch eine Art Experiment vor, möchte ich mal so sagen an der Stelle. Aber lass uns erst mal über deine Paraderolle momentan sprechen. Über den Mehmet heute Abend gibt es eine neue Folge von Nord bei Nordwest, 20.15 Uhr im Ersten. Dieser Mehmet, es schalten über 8 Millionen regelmäßig ein, 30% Marktanteil, straßenfähiger Charakter. Ein paar kennen es vielleicht doch noch nicht. Wer ist dieser Mehmet? Beschreib ihn.
Ah, der Mehmet ist ein, ein sehr, ein bisschen naiver, ans Leben glaubender Optimist, sag ich jetzt mal, wirklich. Also der jedes Mal versucht, seine Ideen zu verfolgen und die Sachen umzusetzen, die er sich in den Kopf setzt. Und er ist auch immer wieder davon überzeugt, dass das jetzt die Idee des Lebens ist. Ne?
Das war die Job-Idee, weil der hat ja ständig einen neuen Job.
Genau, genau. Ja? In jeder Folge einen neuen Job. Und jedes Mal gründet er dieses neue Start-up und ist zu 100% davon überzeugt, damit wird er den Durchbruch schaffen.
Oh, das liegt auf der Hand im Grunde.
Natürlich. Ne? Bis man in der nächsten Folge dann bemerkt, dass
da kommt
dann,
wieder was Neues.
Da
kommt wieder was Neues. Ja, ne? Genau. Und dann ist er gleichzeitig ja irgendwie auch Kriminalist.
Mhm, auf jeden Fall.
Also er möchte ja, im Grunde möchte er ja eigentlich Kriminalist auch sein.
Unbedingt. Tief in seinem Herzen ist er das auch. Also ich meine, er hat ja schon mal ein Praktikum bei der Polizei auch gehabt. Und das war für ihn, für ihn war das natürlich kein Praktikum. Ne? Er dachte, er leitet jetzt die Dienststelle. Und das ist also, ja, ganz tief in seinem Inneren wird er irgendwann die Fälle übernehmen.
So, also Sie merken schon zu Hause, ohne Mehmet geht es überhaupt nicht bei Nord, bei Nordwest. Und heute Abend, da geht es um, ich möchte mal sagen, einen Fall von internationaler Bedeutung. Erstmal werden zwei Dalmatiner vermisst. Dann gibt es Zweifel an der Speisekarte in einem chinesischen Restaurant. Was man da jetzt für Rückschlüsse ziehen kann, das ist eine andere Sache. Interessanterweise, das werden viele gar nicht merken, aber Finn ist in Rente. Ja. Jetzt ist Fritz da.
Ja.
Es geht um den Hund.
Ja.
Es geht um den Hund, der bei euch in der Serie mit dabei ist. Wie wurde der neue Hund im Team aufgenommen bei den Dreharbeiten?
Wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Und es gab sogar eine kleine Übergangsphase, wo wir selber manchmal nicht genau wussten, wer ist denn jetzt noch da? Welcher Hund ist es denn jetzt? Aber das Team hat sich auch super integriert und alles. Also
es ist doch Wahnsinn, dass man so einen Hund quasi so 1:1 mehr oder weniger ersetzen kann, ohne dass es der Zuschauer merkt.
Ja, genau.
Ne? Fantastisch.
Voll.
Und euer Team überhaupt, was macht euer Team aus? Ihr seid so viele Jahre schon zusammen.
Ja, ich glaube, dass es genau das auch ist, dass wir seit, also wirklich der allergrößte Teil des Teams ist seit von Anfang an mit dabei. Und es lebt natürlich auch, Hinnerk ist einfach ein ganz, ganz toller Mensch. Und
Vielen Dank.
Und die ganze Produktion ist so liebevoll. Und es ist die Menschen, die ausgesucht werden, um bei dieser Produktion mitzuarbeiten, das sind alles sehr ganz tolle, feine Menschen. Und das, diese, das zusammen, da entsteht Liebe, habe ich das Gefühl.
Und das ist es. Den Hinnerk, den du angesprochen hast, das bin ja nicht ich. Nein, das ist ja Hinnerk Schönemann, ja, genau, der sozusagen den Chefermittler spielt. Und zufälligerweise ist Hinnerk jetzt hier.
Tja, mein Lieber, hier ist Hinnerk. Ich grüße dich. Na, du, die DAS-Redaktion hat mich angerufen und gefragt, ob ich für einen Kollegen eine Lobhudelei machen möchte. Ich sage natürlich sofort, für wen aber? Und dann haben sie gesagt, na, für dich. Und dann habe ich gesagt, okay, klar, gebt mir ein bisschen Bedenkzeit. Und nach wenigen Tagen habe ich sofort zurückgerufen und habe gesagt, das mache ich furchtbar gerne. Also, was... Also, Cem, mein Lieber, was wünscht man einem Mann, der schon alles hat? Du hast eine tolle Familie, du hast tolle Kinder, wir sind Kollegen. Ich habe mir überlegt, ich bin hier gerade in New York, ich weiß, man sieht es nicht ganz. Aber ich wünsche dir einen neuen besten Freund. Und ich weiß nicht, ob du einen hast, aber jetzt hast du einen. Hier, mich. Oh, mein Lieber, ich umarme dich von hier. Ich finde es so gut, dass wir auch alsbald wieder zusammenarbeiten. Und ich finde es auch so gut, dass wir seit 10 Jahren miteinander arbeiten dürfen und immer wieder lachen müssen, wenn wir am Set sind. Cem, mein Lieber, sei ganz doll umarmt. Ich hab dich lieb. Bis bald. Ciao.
Ach, wie schön, wie toll ist das?
Das transportiert doch genau die Stimmung, die bei euch bei den Dreharbeiten herrscht.
Genau das ist es. Genau das ist es.
Wie viel entsteht denn auch in so einer Stimmung, wie viel entsteht denn auch mal spontan von dem, was denn letztendlich auf der Leinwand bleibt?
Also während der Arbeiten passiert ganz, ganz viel spontan. Mhm. Und wie Hinnerk gerade auch gesagt hat, es gibt so viele Momente, wo wir lachen müssen, wo wir mal unterbrechen müssen sogar, weil es einfach so heftig ist auch, dass wir gar nicht weiter spielen können. Sobald man sich wieder in die Augen guckt, kommt das wieder hoch. Und das, ja, ich habe einen Kinofilm zugesagt für letzten Herbst. Und als klar war, dass sich die beiden Drehzeiträume überschneiden, habe ich den Kinofilm abgesagt sozusagen, weil ich nicht wollte, dass North by Northwest, dass es da irgendwas in die Quere kommt. Es ist einfach, ich liebe diese Produktion und wird es auch nicht mehr hergeben.
Und eure Produktion wandert jetzt auch noch international.
Ja, ja.
Ihr seid nach Italien verkauft, die Rechte wurden nach Italien verkauft.
Genau.
Das ist ja spannend. Ihr werdet das ja wahrscheinlich nicht selber sprechen auf Italienisch, sondern da wird es eine Synchronisation geben.
Ja.
Aber das muss doch mega sein, sich selber denn auf Italienisch zu
erinnern. Unbedingt. Ich bin so gespannt. Also generell einmal bin ich gespannt, klar, Krimi wird da auch funktionieren, aber ob dieses Heimatgefühl und sowas, was wir ja hier in Deutschland sehr spüren, ne? Ob das auch fürs italienische Fernsehen quasi, ob das auch so rüberkommt, das ist das eine. Dann der Humor, wenn man dann die Sprache übersetzt, ob das funktioniert. Und natürlich bin ich mega gespannt, wer spricht denn Mehmet und wie wird er dann Italienisch sprechen? Also wie wird das funktionieren? Ne?
Cool, sehr, sehr cool. Wir haben eben gerade schon drüber gesprochen, 25 Folgen, 25 verschiedene Jobs. Heute Abend 2015 bist du dann der Drohnenpilot, der selbstständige Drohnenpilot. Ja. Gibt es einen Job, den du dir mal wünschen würdest?
Ja, also geheim zu ermitteln wäre natürlich was. Eingeschleust zu werden, stell dir das mal vor. Mehmet eingeschleust irgendwo in eine...
Boah,
das wäre mega. Das machen wir direkt jetzt als Angebot raus an die Produktion.
Und die Folge heißt dann Mehmet Undercover.
Ja.
Mehmet Undercover.
Stell dir das mal vor.
Genau. Wenn Sie vorhaben, in diesem Jahr in irgendeiner Art und Weise etwas lustiger zu werden... vielleicht auch mal selber den einen oder anderen Gag zünden wollen, dann ist Cem der richtige Mann für Sie. Cem, kann jeder lustig sein?
Ich glaube ja. Mhm. Ohne das glaube ich, bin mir ziemlich sicher, jeder kann es. Es braucht natürlich ein paar Zutaten, um auch dahin zu kommen. Aber im Grunde genommen ist Komik eine Technik, die man lernen kann. Und wenn man dann noch an der Performance arbeitet und so weiter, kommt irgendwas bei raus. Und es wird Menschen geben, die das lustig finden.
Über deine Comedy-Schule sprechen wir gleich noch mal weiter.
Sehr gerne.
Aber wie hast du selber dein Talent zum Komischen, zum Witz, zum Spaßmachen erkannt?
Also ich habe das erste Mal auf der Bühne was erzählt, das war am Ende meiner Ausbildung zum Medienkaufmann. Mhm. Da wurde ich gefragt, ob ich so einen kleinen Rückblick machen könnte. Wie sind die Jahre vergangen und so, was fällt mir dazu ein? Und ich wollte nicht einfach stumpf irgendwas, haben wir das gemacht, das fand ich irgendwie langweilig. Und habe dann angefangen, Absurditäten einzubauen, mit Übertreibungen zu arbeiten, ohne zu wissen, dass man das in der Komik benutzt, ne? Als Technik. Und Das war ein 10-Minuten Vortrag im Grunde und alle lagen am Boden. Und hinterher kamen die Dozenten zu mir und meinten, hey, ich wüsste ja gar nicht, dass du vor Leuten auch sprechen kannst und dann auch noch lustig. Und das war so ein bisschen so der Klickermoment.
Das war so der Klickermoment Richtung Comedy, aber auch gleichzeitig auch Richtung Schauspiel. Das wurde alles so, das kam so alles, du gehörst eigentlich auf die Bühne.
Ja, genau.
Spannend, du hast dann 2007 hast du auch die Comedy-Tour entwickelt.
Ja.
Gibt es auch genau unter Comedy-Tour im Netz zu finden. Das sind Busse. Ja. Stadtrundfahrten mit Bus und du bist dabei, unter anderem, du bist mit dabei. Was genau geht da genau ab in so einem Bus?
Naja, angefangen habe ich 2007 damit, den Menschen mein Hamburg zu zeigen. Mhm. So wie ich es sehe und verstehe und die Ecken zu zeigen, die ich liebe. Und da sind wir an Sehenswürdigkeiten vorbeigefahren und haben improvisiert über diese Sehenswürdigkeiten erzählt. Und die Leute, das hat so gut funktioniert, dass es eben nicht... Also bei uns kriegt man keine Zahlen, Daten, Fakten in der Tiefe. Ja? Dafür gibt es die Kollegen, die das viel, viel besser können als wir. Wir durchleuchten alles, was wir erzählen. Wo ist da der Bruch? Wo gibt es etwas Lustiges? Um es auch emotionaler ein bisschen sich zu merken, die Sachen. Das heißt, du wirst bei mir nicht wissen, wann der Michel erbaut wurde, aber du wirst auf andere Art und Weise kennenlernen.
Was kannst du mit dem Michel denn da so erzählen, was denn vielleicht auch lustiger ist? Also
ja, also wir erzählen zum Beispiel, wir erzählen natürlich wahre Fakten auch. Ne? Wir erzählen, wo der Name, also wem er gewidmet ist, der Erzengel Michael, auch mit dem Symbol über dem Haupteingang, wie er mit dem Fuß auf dem Kopf des Teufels steht. Das sind also die Fakten, die wir erzählen, sind schon alle wahr. Und dann gucken wir irgendwann, wo ist der Bruch, wo können wir die Leute da zum Lachen bringen.
Also wer zum Beispiel mal ganz nach oben möchte, der muss auch ordentlich Stufen gehen. Kann so, ne? Also irgendwie da, wahrscheinlich kann man an solchen Themen dann ansetzen. Gibt es aber auch in verschiedenen Städten.
Genau.
Du hast das sozusagen in die ganze Nation hineingeworfen.
Genau.
Überall findet das statt?
In 8 Städten, also in Hamburg bin ich gestartet damit. Und als ich gesehen habe, dass eine Comedy-Stadtrundfahrt in Hamburg funktioniert, habe ich gedacht, dann wird das ja auch in Berlin funktionieren. Und dann bin ich ein Jahr später nach Berlin gegangen, dann nach Köln, dann nach München, Dresden, Leipzig, Frankfurt und Düsseldorf. Also eigentlich alle großen, tollen Städte in Deutschland.
Also überall, wo ein Bus langfährt und da wird gemacht.
Genau.
Da ist die Comedy-Tour drin.
Genau, ne?
Ist die Comedy. Und die Comedy-Schule hast du auch entwickelt.
Ja.
Eine Comedy, und zwar eine anerkannte Berufsfachschule.
Ja.
Also das ist ganz offiziell.
Genau.
Wer kommt zu dieser Comedy-Schule?
Also konzipiert war es mal für Künstler und Comedians, die ihre Nummern entwickeln wollen und besser werden wollen in dem, was sie schon können, sowieso schon können. Und relativ schnell habe ich bemerkt, dass 99% der Menschen, die zu uns kommen, Quereinsteiger sind. Also vom Versicherungsmakler zum Verkäufer. Wirklich, wir haben Lehrer schon dabei gehabt. Vor 2 Jahren habe ich einen über 60-jährigen Sanitärbetriebsmeister dabei gehabt. Also wirklich querbeet.
Was wollen die nebenbei nochmal einen Comedy-Auftritt haben oder versuchen die ihre Produkte besser an den Mann zu bringen, den Unterricht wie der Lehrer lustiger zu gestalten?
Teils, teils. Es gibt Menschen, die zum Beispiel auch als Coach schon oder Trainer agieren und unterwegs sind und einfach lernen wollen, wie kann ich noch besser, also improvisierter, kreativer mit den Menschen umgehen, welche Techniken, wie kann ich Comedy mit einbauen, weil es ist einfach so, wenn mit Lachen machst du die Türen auf, das ist einfach so. Und wir haben auch ganz viele Menschen dabei, die 20 Jahre in ihrem Beruf sind und dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt habe ich genug das gemacht, was meine Eltern mir vielleicht gesagt haben damals, ne, als Jugendlicher, oder ich bin die solide Schiene gefahren und jetzt folge ich meiner Stimme und würde gerne mal mich ausprobieren.
Kannst du vielleicht mal so 2, 3 Sachen sagen, worauf es ankommt, um eine Geschichte, die man selber erzählen möchte, vielleicht einfach lustiger zu machen oder interessanter dadurch auch zu machen?
Ja, also eine ganz, ganz schnell und einfach geht es mit Übertreibung. Mhm. Also das ist ein Mittel, was super gut funktioniert, wenn ich eine Geschichte erzähle, die im Kern wahr ist, so wie wir es auch mit allen angehenden Künstlern und Comedians machen. Das heißt, wenn die zu uns kommen, suchen wir immer erst, was sind deine Geschichten, die du mitbringst und was davon hat Potenzial für Übertreibungen, für kleine Absurditäten und so weiter. So wie ich es quasi mit meiner Abschlussrede gemacht habe als Medienkaufmann.
Ja.
Und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr effektives Mittel. Also wenn ich zum Beispiel sage, wie lange arbeitest du schon hier? Und du sagst, eigentlich sind es zum Beispiel...
Jahrzehnte.
Jahrzehnte, genau.
Jahrzehnte, obwohl es sind 2, aber es sind
ja,
Jahrzehnte.
Aber genau, 80 Jahre. Sobald du schon statt 80 Jahre sagst, kann es schon einen Effekt haben.
Und du hast mir gesagt, wir wollen auch ein kleines Experiment machen. Wir wollen eine Geschichte ins Absurde hineintragen, sodass sie einigermaßen lustig wird. So ungefähr kann man es beschreiben, was wir jetzt machen.
Ja, genau.
Okay.
Genau, also im Grunde genommen ist es so, wie ich mit meinen Schülern, wenn sie am Anfang zu uns kommen, geht es erstmal darum, dass wir, also jeder von uns hat einen inneren Zensor, ja? Also das ist ein kleines Männchen hier oben im Kopf, was dir die ganze Zeit sagt, nee, das kannst du nicht, nee, das ist doof, trau dich bloß nicht, oh, was die Leute von dir denken und so weiter. Ja. Und das ist im Grunde genommen das, was uns dieses Lampenfieber, was wir auch haben vor so einem Auftritt, wenn wir vor Leuten sprechen müssen und so weiter, dadurch bedingt. Und wir wissen alle, Lampenfieber, man sagt auch, es gibt Studien darüber, ist gleichzusetzen mit Todesangst. Und Schuld ist oftmals dieses kleine Männchen. Und deswegen geht es in der ersten Phase erstmal darum, anzukommen, dieses Männchen unter Kontrolle zu kriegen so ein bisschen und sich zu trauen, auch aus sich rauszukommen.
Okay.
Und eine kleine Übung ist zum Beispiel, die man am Anfang macht, dass man sich Geschichten erzählt, gegenseitig.
Ja.
Und zwar es gibt nur eine einzige Regel, und zwar, man darf nicht Nein sagen. Es geht immer nur Ja. Alles, was ich reinschmeiße oder was du reinschmeißt, wird immer mit einem Ja beantwortet und weitergetragen. Okay. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, wie bist du heute Morgen, was hast du heute Morgen gefrühstückt?
Heute Morgen habe ich nach dem Sport, ich war erst beim Sport, und danach habe ich so einen Frühstücksdrink gefrühstückt.
Ah, ein Frühstück. Was war das? Was für ein Geschmack war das?
Das war Geschmack heute Berry, hat eine orange, eine rosafarbene Farbe, diese Flasche.
Und dieses Berry wurde wahrscheinlich, habe ich mal gelesen, wird dann gepflückt hinter dem Fitnessstudio, wo du trainierst, ne?
Selbstverständlich. Ne? Also, ja, natürlich. Jeden Morgen wurde es da frisch gepflückt.
Ja.
Ne? Also da sind Schwärmen Menschen außen, das jeden Morgen zu pflücken. Also wirst du ja wahrscheinlich auch gerne mögen, solche Sachen, oder?
Total. Ich liebe Beeren, vor allem, wenn sie frisch gepflückt sind, weißt du? Also kommt immer darauf an, wer sie pflückt, ne? Aber bei dir waren es wahrscheinlich, wie viele Leute waren es?
Es waren 24 Leute.
24?
24 Leute, die da jeden Morgen pflücken.
Ja.
Auch heute Morgen wieder. Und es war natürlich, bei dem Wetter war das natürlich nicht so angenehm.
Ja.
Aber trotzdem, also die Beeren nehmen da keine Rücksicht drauf. Die Beeren wachsen ja immer, deswegen müssen die geerntet werden. Du kennst das.
Ja, logisch. Und dann packst du sie in den Mixer rein, ne, wahrscheinlich?
Ja, immer.
Oder machst du es mit der Hand?
Nein, immer im Mixer.
Ah, mit einen
Stabmixer habe ich denn.
Ah, Stab sogar.
Ja, sehr gut.
Okay, und wie viele Beeren waren das insgesamt? Drei Säcke?
Das waren vier Säcke sogar.
Vier Säcke.
Das ist ja auch Teil des Fitnessprogramms, dass ich vier Säcke dann nach Hause trage.
Ja, natürlich.
Nicht? Also da laufe ich
als Nachprogramm quasi.
Es sind 4 Kilometer, dann laufe.
Ja. Jeden Kilometer einen Sack.
Das Schöne ist, also wir wollen das jetzt nicht bis ins Unendliche treiben, weil das wird es ja für Sie möglicherweise auch nicht mehr ganz interessant. Aber man merkt, wenn man sich so reinfallen lässt, dass man einfach irgendeinen Blödsinn erzählt. Man wird immer mehr, es wird immer mehr.
Genau. Und darum geht's. Man soll Spaß haben an der Sache und einfach mal den Kopf ausschalten. Und je weniger wir über die Sachen nachdenken, desto intuitiver reagiert der Körper und meine Gedanken. Und schon funktioniert's.
Also. Kopf ausschalten, da bin ich ja Profi. Kannst du dich noch an alle Gesichter aus Steilshoop erinnern?
Nee, nicht mehr an alle.
Stadtteil von Hamburg, da bist du aufgewachsen.
Ja.
Was hast du dem lieben Gott und deiner lieben Mutter für deinen Lebensweg zu verdanken?
Im Grunde genommen alles. Weil das hängt auch sehr zusammen, weil meine Mutter, also Glaube hat immer schon eine Rolle gespielt. Und die wichtigste Eigenschaft, glaube ich, die ich mitbekommen habe, ist Dankbarkeit. Und so gehe ich wirklich durchs Leben. Ich bin für alles dankbar. Selbst wenn irgendwas Negatives passiert, dann vertraue ich darauf, dass es einen Sinn hat und da irgendwas Besseres daraus entsteht. Und deswegen bin ich so optimistisch veranlagt auch.
Und ich meine, du hast auch mal gesagt, wann immer du irgendeine Entscheidung fällen musstest in deinem Leben und die hätte auch vielleicht in eine negative Richtung sich entwickeln können, hattest du die Schimpftirade deiner Mutter, wenn ich mal so die Moralpredigt deiner Mutter vor Augen.
So ist es, genau. Also sie ist sehr seit meiner Jugend immer präsent in meinem Kopf und wenn ich Entscheidungen treffe, dann wäge ich moralisch, ethisch, egal in welche Richtung, ich habe sie immer im Ohr und entscheide also mit dieser Stimme im Ohr.
Was hat deine Familie eigentlich zu deiner Entscheidung gesagt, Schauspieler zu werden?
Die waren am Anfang ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, weil die das nicht kennen. Wir haben keinen einzigen, und ich habe eine sehr große Familie in Deutschland und in der Türkei auch, und nicht einen einzigen Schauspieler oder eine Schauspielerin dabei. Ja. Deswegen waren die erstmal so, wie?
Was macht dein Junge denn so?
Ja, genau. Und ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie, da wird nach der Schule wird gearbeitet, also hart gearbeitet teilweise auch und so. Ja. Und jetzt, dass jemand einfach nur mit dem Kopf sich Texte merken soll und dann geht er und spielt ein bisschen, wie soll das denn gehen? Und das wurde relativ schnell umgekehrt, ja. Und dann hatte ich Familie auch im Theater und so weiter. Und relativ gleich am Anfang waren die sehr, sehr stolz darauf, was ich mache.
Und warte mal ab, wenn Nord bei Nordwest vielleicht Richtung Türkei auch noch verkauft wird.
Ja, wer weiß. Da bin ich aber selber synchronisiert.
So, dann bist du auch selber synchronisiert. Schön. Cem, du hast 2018 angefangen, selber zu produzieren, selber Hauptrolle zu spielen, und zwar in einem Psycho-Thriller. Ja. Subject 101 oder Subjekt 101. Mhm. Wie viel Geld hattest du dafür zur Verfügung?
Also wir waren vier Freunde, die es gemacht haben, und wir haben unsere privaten Gelder da reingesteckt, weil wir keinerlei Förderung bekommen haben. Und wir haben gesagt, komm, wir machen es einfach. Und es ist ein sehr, also low, low Budget. Das meiste Geld ist draufgegangen, um das Team mit Catering zu versorgen. Und ansonsten hatten wir wirklich, der Abspann ist sehr, sehr lang, weil wir hunderte von Menschen hatten, die uns dabei unterstützt haben. Sonst wäre das Projekt nicht möglich gewesen.
Also kann man sagen, es ist so ein geringer, sechsstelliger Betrag, um das überhaupt, das Ganze irgendwie in Gang bringen zu können.
Genau, ne? Genau.
Und dann wurdet ihr 2022 auf dem Filmfest in Oldenburg gezeigt. Tatsächlich, das ist ja schon mal ein Erfolg, das muss man ja mal sagen. Das ist auch ein sehr renommiertes Filmfest.
Ne? Absolut.
Sehr international angelegt, mit englischer Sprache, logischerweise. Genau. Und du als Hauptdarsteller, ich sag's soweit, du warst dann auch mit einer Narbe auf und kannst dich nicht erinnern, was passiert ist.
Ganz genau.
So, und das Ganze ist schon sehr, ist sehr Psycho-Thriller, ist harter Tobak, kann man das auch so sagen?
Ja, sehr, sehr harter Tobak.
Okay, und wie seid ihr jetzt weltweit ins Gespräch gekommen? Das ist ja eine abenteuerliche Story.
Total, also wir hatten Weltpremiere, wie du gesagt hast, in Oldenburg, was schon ein Riesenschritt war für uns. Und wurden daraufhin eingeladen zum Snowdance nach Essen.
Snowdance ist auch ein Filmfest?
Auch ein Filmfest, ganz genau. Und das war im Januar 2023. Wo er dann auch nominiert wurde als bester Spielfilm. Mhm. Und da kam ein Weltvertrieb aus Kanada auf uns zu und hat gesagt, hey, cooler Film, was habt ihr denn damit vor? Und dann haben wir, naiv wie wir sind, gesagt, naja, mach halt was damit. Ne? Und dann haben wir diesem Weltvertrieb tatsächlich dann die Rechte auch gegeben. Und dann lief der im Mai 2023 beim Market Screening in Cannes. Wurde in Cannes gezeigt beim Filmfest.
Das ist also so eine Vorstellung für mögliche Filmeinkäufer,
genau,
sozusagen. Ne?
Genau, genau. Mhm. Und dieses Jahr im März wurde er tatsächlich in die USA verkauft.
Wow.
Also es ist für mich selbst immer noch schwer fassbar, was für eine Reise dieser Film gemacht hat, den wir eigentlich gedreht haben, nur weil vier Jungs gesagt haben, komm, lass uns doch mal einen Film machen. Und dass der erste Markt, der diesen Film kauft, die USA sind. Und der läuft jetzt da auf...
Ich wollte gerade sagen, wo läuft der denn da?
Der läuft auf allen Streamingdiensten.
Also Amazon...
Apple TV,
Apple.
Alles. In den Staaten kann man den Film auf 10, 12, 13 Streaming-Plattformen jetzt angucken.
Großartig.
Ja, das ist unglaublich.
Kommt denn da jetzt der große Rubel noch rüber?
ich mal gucken.
Ja, das
hoffe ich ja. Deswegen haben wir den Film ja gemacht. Nein, keiner, ich weiß nicht. Also, ja, das sind ja diese Klickzahlen jetzt. Ne? Jetzt muss man gucken, wie der Film jetzt sich entwickelt und so weiter. Und ob es noch weitere Märkte gibt. Also ich meine, dadurch, dass er in die USA verkauft wurde, steigen natürlich auch die Chancen, dass andere Länder darauf aufmerksam werden. Andersrum wäre schwieriger, ne? Also ja, wenn man ihn in ein kleines Land verkauft, dass dann irgendwann die USA kommt und sagt, den würden wir gerne auch zeigen. Also so rum ist schon...
2025 wird euer Jahr. Jawohl, Subject 101.
Ja, yeah, vielen Dank.
Und heute Abend Nord by Nordwest 2015 im Ersten.
Vielen, vielen Dank.
Morgen kommt Astrid aus Smoland. Übersetzt bedeutet das, Schauspielerin Gesine Kukowski kommt. Und aktuell ist sie nämlich mit Astrid Lindgren abenden unterwegs. Das also morgen bei uns auf dem roten Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen. Schönen Abend. Tschüss.